Uns die Bibeln aufschlagen im Hebräerbrief Kapitel 10. Ich werde heute über Hebräer 10, 19 bis 25 predigen. Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und ich lese uns den Predigtext aus Hebräer 10, 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du der Herr dieser Stunde bist und dass du schenkst, dass wir wirklich mit offenem Herzen auf dich hören. Gib mir auch die rechten Worte, Herr. Amen. Das Christentum hat ja drei besondere Kennzeichen: Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei Kennzeichen, die viele kennen, auch über das Christentum hinaus oder über Christen hinaus, bilden aber nicht den Kern oder die Grundlage des Christentums. Das dürfen wir nicht verwechseln. Sie sind die Antwort des Menschen auf den Kern, auf die Grundlage des Christentums, auf das, was Jesus getan hat. Die Grundlage kommt hier am Anfang des Predigtextes, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Christi, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Das ist die Grundlage, das ist der Kern des Christentums. Jesus hat den Weg freigemacht zu Gott. Das ist mit diesem Bild gemeint, das Heiligtum, wir haben heute in der Lesung davon gehört, das war sozusagen das Innerste der Stiftshütte oder des Tempels, das war so der symbolische Wohnort Gottes, dort war wirklich Gott in besonderer Weise gegenwärtig und deshalb durfte dort keiner hin, weil sich Menschen, sündige Menschen, Gott nicht einfach nahen können, es ist zu gefährlich für sie. Der Hohepriester, der durfte nur einmal im Jahr in diesem Raum, aber nur nachdem er für sich selber viele Reinigungen und Opfer gebracht hat und dann durfte er dort dann für das Volk opfern, einmal im Jahr. Das war so, damit es wirklich jeder begreift, man kann sich nicht einfach Gott nahen mit seiner Sünde. Das ist zu gefährlich für den Menschen. Und jetzt ist hier gesagt, Jesus ist unser Hohepriester, unser großer Priester. Das heißt, er tritt für uns ein vor Gott als Sohn Gottes selbst, aber eben noch mehr, er hat sich selbst geopfert. Und seht diesen Zusammenhang hier. Ihr wisst, dass als Jesus am Kreuz gestorben ist, in dem Moment riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Als Symbol, jetzt ist der Weg frei zu Gott. Und wie wird das hier gesagt? Ja, durch den lebendigen Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Jesu selbst war der Vorhang, als er zerrissen wurde am Kreuz, als er dort starb, war der Weg frei zu Gott. Und das ein für alle Mal. Ja, der Hohepriester durfte den Vorhang einmal im Jahr lüften, er durfte einmal im Jahr da durchgehen, jetzt war er zerrissen, der Weg war frei. Indem Jesus am Kreuz für uns starb, wurde unser Schuldschein zerrissen. Das ist die Grundlage dafür, warum wir jetzt zu Gott kommen dürfen. Alles, was uns vor Gott, was die Gefahr vor Gott für uns ausmacht, nämlich unsere Schuld, wurde beseitigt, weil er dafür gestorben ist, weil er jetzt unsere Schuld vergibt. Wir haben das heute in dem Lied eben gerade gesungen. Dein Sohn ist für uns gestorben, ein für allemal. Er ist das Opfer geworden, ein für allemal. Der Schuldbrief ist zerrissen. Jeder, der glaubt, darf wissen, Christi Gerechtigkeit ist mein. Wir haben jetzt eine Gerechtigkeit geschenkt bekommen, die ist vollkommen, die ist göttlich, die hat Christus uns gegeben. Und mit dieser Gerechtigkeit können wir vor Gott treten. Und auf dieser herrlichen Grundlage folgt nun unsere Reaktion. Wie antworten wir darauf? Durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Und der Autor des Hebräerbriefes, er beschreibt diese dreifache Antwort mit einem dreifachen lasst uns hinzutreten zum Heiligtum, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, lasst uns aufeinander Acht haben. Also erstens Glaube, da geht es um unseren Glauben, so lasst uns hinzutreten ins Heiligtum. Das Heiligtum steht also für Gottes Nähe. Und wie sollen wir dort hinzutreten? Das wird in Vers 22 gesagt, mit wahrhaftigem Herzen und Glauben, los vom bösen Gewissen, gereinigt von Sünde. Wir können das also zusammenfassen, wenn wir zu Gott kommen wollen, wenn wir uns ihm nahen wollen, dann geht das nur, indem wir an Jesus glauben. Denn Jesus reinigt ja unser Herz und vergibt uns die Schuld. Und indem wir an Jesus glauben, an das, was er für uns getan hat, werden wir selbst zu Kindern Gottes, haben eine tiefe, feste Verbindung mit Gott. Das ist das Allgemeine. Wie treten wir hinzu zum Heiligtum? Indem wir an Jesus glauben. Aber ganz konkret heißt das natürlich, dass wir, wenn wir in Gottes Nähe kommen, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort und wir ihm antworten durch unser Gebet. Und auch hier möchte man nochmal fragen, was heißt das jetzt, wie können wir das konkret machen, mit wahrhaftigem Herzen, mit gutem Gewissen beten? Also nicht angetrieben durch unseren Egoismus, sondern durch Gottes Geist. Und ich hatte euch das schon mal ausführlich erklärt, indem wir mit Gottes Wort beten. Gott selbst legt uns ja die besten Worte in den Mund. Worte für unser Leid, Worte für unsere Klage, Worte, die wir manchmal selber, wie wir manchmal selber Probleme haben, unser Innerstes zu beschreiben, weil unsere Gefühle, wir verstehen sie manchmal selbst nicht, sind uns unbegreiflich, unbeschreiblich. Und Gott gibt uns dann Worte dafür, für unseren Kleinglauben, für unsere Schwachheit, für unsere Wut oder Angst oder Hilflosigkeit. Gott fasst das in Worte, wo wir keine Worte mehr finden. Oder auch manchmal, was wir kaum auszudrücken wagen. So kann ich doch nicht mit Gott reden. Ich rede von den 150 Gebeten, die wir in der Bibel finden, die Gott uns gegeben hat. Das sind die 150 Psalmen. Nehmt euch diese Psalmen vor und es geht ganz einfach. Lest nur eine Zeile vom Psalm und dann betet das, was euch zu dieser einen Zeile einfällt. Lest also nicht den ganzen Psalm, sondern lest nur eine Zeile und dann betet ihr das, was euch jetzt dazu einfällt. Und dann geht ihr zur nächsten Zeile. Manchmal geht man vielleicht ein bisschen ab, ne? Man schweift mit den Gedanken ab, vielleicht auch zum Thema ab, dann nimmt man wieder die nächste Zeile, den nächsten Vers und betet dann das, was einem dazu wieder einfällt. Und so wird es eine Kommunikation. Gott spricht zu dir und du antwortest ihm. Du gebrauchst wirklich die Worte, die Gott dir gibt. Und ihr werdet feststellen, damit könnt ihr euer Herz vor Gott ausschütten. Und ihr werdet merken, ich benutze Gottes Wort, ich bete nach Gottes Willen. Ihr werdet Gewissheit haben mit eurem Gebeten vor Gott. Und wenn du diese Psalmen gebrauchst zum Beten, dann wirst du über kurz oder lang auch über Dinge beten, über die du sonst nie gebetet hättest. Ja, du wirst viel mehr Themen bebeten, als du das üblicherweise machst, weil du dich in deinen persönlichen Gebeten meistens ja doch nur wiederholst. Du bringst ja doch meist nur das, was du immer bringst. Es kann so weit kommen, dass du dich von deinen eigenen Gebeten angeödet bist, weil sie dich einfach langweilen. Aber was sollst du denn beten? Du kannst ja nur das beten, was du immer betest. Nimm doch das Wort Gottes und nimm das als Grundlage für dein Gebet. Eine Zeile lesen und dann dazu beten, was dir einfällt. Da wird eine halbe Stunde vergehen oder eine Viertelstunde und du wirst denken, was, schon die Zeit um, die ich zum Beten habe. Also tretet in das Heiligtum, indem ihr Gott zu euch sprechen lasst und ihr auf Gott antwortet. Und ich möchte auf eine Stelle hier heute noch besonders eingehen, weil wir ja heute nochmal an die Taufe vom Jos denken und weil wir ja heute den, den Jona, den Taufpaten, sozusagen nochmal in sein Amt hineinnehmen. Und zwar am Ende von Vers 22. Da steht, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Worum es hier geht, das ist natürlich die geistliche Wirklichkeit der Reinigung des Herzens. Ja? Wir haben ja diese Parallelität mit dem Blut Jesu Christi, mit dem Heiligtum. Es geht um die Herzenshaltung. Aber der Autor erwähnt sicherlich das Wasser und die Reinigung des Leibes, um an die Taufe zu erinnern. Die Taufe zeigt uns, was Gott am Herzen macht. Und noch mehr, die Taufe vergewissert uns, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Und wenn wir dann in Zweifel geraten, wenn wir Anfechtung haben, vielleicht aufgrund unserer eigenen Sünde, dann dürfen wir eben auch auf die Taufe, auf unsere Taufe blicken. Ihr dürft dann auf eure Taufe blicken. Nicht, weil die Taufe irgendwie ein besonderes magisches Ritual war oder ein besonders schönes Erlebnis war, sondern weil sie ein Zeichen dafür ist, dass ihr gerettet werdet oder gerettet worden seid aufgrund dessen, was Christus für euch getan hat. Nicht aufgrund dessen, was ihr getan habt in der letzten Woche oder was ihr gerade fühlt oder was auch immer euch euer Herz bewegt. Aufgrund dessen, was Christus getan hat, seid ihr gerettet, und das wird uns in der Taufe nochmal sinnbildlich vor Augen geführt. Und wenn man ein kleines Kind tauft, dann dürfen die Eltern das Kind immer wieder daran erinnern, ja, an diese Wahrheit, die da drin steckt. Das ist dieses Taufgedächtnis. Bis das Kind dann selber weiß, ja, ich bin getauft, und das heißt, ich bin gerettet, weil Christus mich gerettet hat. Also lasst uns hinzutreten, bedeutet zunächst einmal an Jesus glauben. Und diesem Glauben geben wir Ausdruck, indem wir mit Gott sprechen, indem wir zu ihm beten in Jesu Namen und indem wir auf das Evangelium schauen, indem wir immer wieder an diese Grundlage des Glaubens denken, und dazu kann uns die Taufe auch helfen, dieses Erinnern an die Taufe. Und nun kommt es darauf an, dass wir an dieser Glaubensgrundlage festhalten. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das erste war also der Glaube, jetzt kommt die Hoffnung. Und das zweite Lasst uns des Textes lautet, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Es geht also um den Inhalt unserer Hoffnung. Es geht um unser Glaubensbekenntnis. Ja, das ist der Grund unserer Hoffnung. Nochmal, ja, nicht unsere Taten, nicht unsere Gefühle, sondern der Inhalt unserer Hoffnung ist das Glaubensbekenntnis oder, wie es eben hier im Text dann heißt, die Verheißung, die wir von ihm gegeben haben. Denn die Verheißung, er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Es geht also um die Verheißungen, die sich schon erfüllt haben am Kreuz. Es geht um die Verheißungen, die sich noch erfüllen werden, wenn Christus wiederkommt. Das ist der Rahmen dieses Textes. Am Anfang wurde Bezug genommen auf das Kreuz, am Ende geht es um den Tag, der herankommt, der Tag der Wiederkunft Christi. Das sind die Verheißungen Gottes. Das ist das Bekenntnis unserer Hoffnung. Und die Frage ist, wie können wir das festhalten? Ja, die Anwendung ist, wir sollen es festhalten. Gut, wie machen wir das? Und wir können es machen, natürlich indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, mit diesen Inhalten und so weiter. Ja. Aber eine gute Hilfe sind hier unsere Glaubensbekenntnisse. Bekennen bedeutet ja, dass wir die Wahrheit der Bibel kennen und verstehen. Das ist nicht nur einfach, wir haben was auswendig gelernt. Wir kennen sie und wir verstehen sie. Das heißt, wir sind bibelfest. Und aber auch, dass wir sie annehmen und darauf vertrauen. Wir sind mündig im Glauben oder reif im Glauben. Das fasst alles das Wort bekennen zusammen. Und auch wenn der Hebräerbrief hier nicht von einem speziellen festgeschriebenen Bekenntnis spricht, so helfen uns die Bekenntnisse der Kirche genau dazu. Wir nennen uns ja bekennende evangelische Gemeinde, weil wir an diesem Bekenntnis festhalten wollen, weil uns diese Inhalte wirklich wichtig sind. Und die Bekenntnisse ersetzen natürlich nicht die Bibel. Sie stehen auch nicht auf gleicher Ebene mit der Bibel, aber sie sind uns eine Hilfe, um auf der Grundlage der Bibel stehen zu bleiben. Sie sind wie ein Geländer für uns. Und das ist biblisch, dieses Geländer zu gebrauchen, sozusagen den Glauben zusammenzufassen zu einem Bekenntnis, denn die Bibel fordert uns dazu auf. Wir sollen unseren Glauben vor der Welt bekennen. Nun, das können wir nicht machen, indem wir einfach mal schnell die Bibel vorlesen, sondern wir müssen die wichtigsten Grundlagen der Bibel zusammenfassen. Bekenntnisse fassen die Botschaft der Bibel zusammen und damit den Inhalt unseres Glaubens. Aber sie machen noch etwas. Sie schützen den Glauben vor Irrlehren. Dadurch sind ja Bekenntnisse überhaupt entstanden. Ja, es kamen sofort Irrlehrer, die irgendwie so ein bisschen was anderes erzählt haben als das, was Jesus gesagt hat oder das, was die Apostel gesagt haben. Und da waren die Christen gezwungen zu sagen, nein, das ist falsch und das, so ist die richtige, wahre Lehre der Bibel. Sie mussten Bekenntnisse formulieren. So ist das apostolische Glaubensbekenntnis entstanden oder das nizänische Glaubensbekenntnis und alle weiteren. Immer wieder in der Auseinandersetzung mit den Irrlehren. Also sie helfen uns, die Bibel zusammenzufassen, aber eben auch die Irrlehren abzuwehren. Dann helfen sie uns, einen Überblick zu wahren. Sie fassen die wichtigsten Glaubensinhalte zusammen, dass wir wirklich auch den Zusammenhang verstehen. Deshalb haben wir hier üblicherweise auch einen Bekenntnisunterricht am Sonntag, wo wir dann durch den Heidelberger Katechismus durchgehen, üblicherweise einmal im Jahr, so ist auch eingeteilt, damit wir neben der Verkündigung, ja, der Verkündigung des Wortes Gottes, das ist natürlich das Wichtigste, aber daneben eben auch einmal im Jahr durch die wichtigsten Grundlagen des Glaubens durchkommen. Dass wir den Überblick nicht verlieren. Dass wir festhalten können am Bekenntnis unserer Hoffnung. Bekenntnisse verbinden uns dadurch mit den wahren Gläubigen aller Länder und Zeiten. Das ist eine wunderbare Sache. Wenn wir hier das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, dann merken wir, wir sprechen es zusammen. Wir stehen zusammen hier und bekennen den Glauben. Wir gehören zur Familie Gottes, aber mit allen anderen Christen in der Welt, die dieses Bekenntnis sprechen, jeden Sonntagvormittag, sind wir auch verbunden. Das ist schön. Und mit dem Bekenntnis loben und preisen wir nicht zuletzt Gott für das, was er getan hat und für das, was er ist. Ein Bekenntnis ist also auch immer ein Lobpreis, ein Gebet, was wir sprechen. Die Bibel ist die Grundlage. Bekenntnisse sind ein Geländer, die uns helfen, auf dieser Grundlage stehen zu bleiben. Und wenn hier steht, festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, dann ist es eine lebendige Hoffnung. Christliche Hoffnung ist nicht so zu verstehen, dass wir irgendwie die Sache noch einen offenen Ausgang hat. Das ist so im Islam übrigens. Der Islam hat ja viele Gesetze, du sollst diese Gesetze erfüllen und wenn du alle Gesetze erfüllst, stehen die Chancen gut, dass du am Ende in den Himmel kommst oder wo auch immer hin. Aber ganz über allem steht noch das Wort Kismet, das heißt Schicksal. Also am Ende entscheidet das Schicksal, entscheidet der willkürliche Allah, was mit dir passiert. Oder wie wir das vielleicht so kennen aus unserem Leben, wir sagen, hoffentlich wird alles gut. Ne? Wir können die Wand einreißen, hoffentlich wird alles halten. Ja? Wir wissen es nicht. Das ist so eine Art Hoffnung. Ein junges Paar kann darauf hoffen, ein Kind zu bekommen. Ne? Das ist die eine Seite. Aber wenn die Frau ankommt und sagt, ich bin guter Hoffnung, dann ist das Kind da und wir warten nur noch, bis es rauskommt. Das ist der Unterschied. Christliche Hoffnung ist also mehr ein Warten. Wir warten auf das, was definitiv kommt. Die Verheißungen Gottes werden definitiv erfüllt. Und die größte Verheißung der Bibel, die sich wie ein Refrain durch die ganze Bibel zieht, die lautet folgendermaßen. Also wie können wir alles jetzt in einem Wort, in einem Satz zusammenfassen? Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Mensch und Gott sind wieder vereint. Das ist die gesamte Bibel oder die Bibel zusammengefasst. Und was an dieser Verheißung immer noch drangehängt ist, und das sage ich heute nochmal, weil wir an die Taufe gedenken, ist, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, ihr und eure Kinder. An ganz vielen Stellen durch die ganze Bibel hinweg wird noch angehangen, dass die Kinder unter der besonderen Verheißungszusage Gottes stehen. Deshalb taufen wir Kinder, weil ihnen diese Verheißung schon gilt. Aber das ist einfach tröstend und wunderbar für alle Eltern, dass Kinder unter dieser Zusage Gottes stehen. Ja, da sprach Petrus zu ihnen, da als der Heilige Geist kam, alle begeistert waren zu Pfingsten, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Unsere Kinder liegen Gott am Herzen, aber natürlich ist das auch ein Zuspruch für jeden persönlich, den wir brauchen. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Weil wir nicht aus unserer eigenen Kraft an dieser Verheißung festhalten können. Wir brauchen diese Zusage, weil wir schaffen es nicht. Er ist treu, er hält fest, er hält an uns fest. Genauso wenig, wie wir uns retten können, wie wir uns Gott nahen können aufgrund unserer Sünde, wie wir Gottes Gnade brauchen, genauso wenig können wir festhalten am Glauben. Aber Jesus kam und sagt uns, betet mit folgenden Worten, führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Das ist das Gebet, womit wir bitten, Herr, halte uns fest, dass wir diesen Weg des Glaubens gehen. Weil Jesus den Weg zu Gott durch sein Werk am Kreuz ein für alle Mal frei gemacht hat, dürfen wir jetzt hinzutreten zum Heiligtum, Glauben an Jesus. Und wir sollen festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Und jetzt fehlt noch eins, die Liebe. Das ist die Folge unseres Glaubens und unseres Hoffens. Also der dritte Punkt lautet Liebe, und das ist dieses dritte, lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns aufeinander Acht geben. Martin, das ist der dritte Punkt, da musst du jetzt aufschreiben, ne? Da auf deinen Zettel. Ja? Gut. Die Jungschaler, die sind wieder mit ihrem Mitschreibezettel dabei. Also Vers 24, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ein Weg, wie uns Gott seine Gnade zukommen lässt, sind die Glaubensgeschwister. Wir sollen, ich habe das schon oft gesagt, zu Segenskanälen Gottes füreinander werden. Wie können wir uns also gegenseitig helfen, unseren Glauben auszuleben und entsprechend der Hoffnung zu leben? Wir sollen uns gegenseitig dazu helfen. Ja? Das Problem ist, dass ganz schnell der Horizont deiner Probleme und deiner Anfechtungen und deiner Sorgen, die du hast, dass das der einzige Horizont ist, den du noch siehst. Du siehst nur noch die Not, die Probleme, die Hoffnungslosigkeit. Wie können wir einander sozusagen den Blick heben, dass wir den Horizont der Bibel sehen, nämlich dass Christus wiederkommt, dass er der Herr ist, dass er alles in der Hand hat, dass alles zum guten Ziel führen muss, ja? Wie können wir uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken? Wie können wir uns auf diesem Weg der Heiligung helfen? Wie können wir Acht geben aufeinander? Acht geben heißt also, dass wir unseren Blick auf das richten, was der andere braucht. Also nicht so, ich gebe mal auf die anderen Acht, was sie heute alles wieder falsch machen, sondern ich gebe darauf, was braucht der andere? Das bedeutet aufeinander Acht geben. Wie können wir das machen? Der Text sagt das sehr deutlich in Vers 25. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also zwei Punkte. Wie machen wir das? Durch die Versammlung und durch die Ermahnung. Wir können es auch anders ausdrücken, durch Gemeinschaft und durch Seelsorge. Das Erste also, die eigene Versammlung nicht verlassen. Die Treue halten zur Ortsgemeinde, da wo Gott dich hingestellt hat, wo du ein wichtiges Glied am Leib Christi bist. Nicht nur, weil dich die anderen brauchen, sondern auch, weil du die anderen für dich brauchst. Und die wichtigste Versammlung, die wir haben, ist das, was wir jetzt hier gerade machen, der Gottesdienst. Natürlich, weil wir im Gottesdienst unsere geistliche Nahrung bekommen, ja, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist also das geistliche Brot, was wir brauchen, die Grundernährung. Aber noch mehr. Wenn Christen Gott gemeinsam anbeten, wenn sie in ihren Herzen und in ihren Worten im Wort Gottes vereint sind und im Lob Gottes vereint sind, dann wird Gott mehr verherrlicht und dann werden die Mitchristen mehr erbaut, als wenn jeder für sich alleine zu Hause betet, Bibel liest und singt. Gott wird mehr verherrlicht und wir werden mehr erbaut. Warum ist das so? Ich gebe euch vier Antworten darauf. Erstens. Durch die Gemeinschaft der Christen zeigt Gott in der Welt, was er geschaffen hat. Veränderte Herzen, eine Familie Gottes, ja, die Braut Jesu, indem wir uns versammeln, zeigen wir der Welt, schaut, ganz verschiedene Leute, ein Haufen voller Sünder mit ihren ganzen Problemen und total unterschiedlich, und die kommen hier alle zusammen und feiern zusammen Gottesdienst. Sie beten den einen Gott an. Das ist das Werk Gottes. Das haben wir nicht gemacht. Das ist das Werk Gottes, und das wird durch den Gottesdienst am sichtbarsten in der Welt. Zweitens, der Mensch ist so geschaffen von Gott, dass er größere Freude und eine intensivere Erfahrung durch Gemeinschaft erlebt. So hat Gott uns gemacht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch sollte es an dieser Stelle nur noch selber feststellen. Ja, ich brauche Gemeinschaft. Gott hat uns so geschaffen. Unser Lobpreis wird also umso mehr von Herzen kommen und auch zu Herzen gehen. Das heißt, wir werden bewusster und intensiver Gott loben und einander erbauen. Das passiert hier, wenn wir wirklich Gemeinschaft haben. Drittens, auch das Hören auf Gottes Wort wird durch Gemeinschaft unterstützt. Wir kennen das alle vom Gemeinschaftsbüro, wenn wir mal in einem gesessen haben oder jemand mal bei der Arbeit dabei ist. Wir sind dann einfach ein bisschen konzentrierter bei der Sache, weil da sitzt noch jemand anders. Ja? Wenn man im Gottesdienst einschläft, da helfen einem die Glaubensgeschwister, weil es einem dann schon peinlich ist. Ja? Also alle, die jetzt müde seid durch den Baueinsatz, ja, gebt mal einen Rungs nach rechts und links, das hilft uns. Ja? Wir regen uns gegenseitig an, konzentrierter zuzuhören. Das ist hier einfach eine konzentriertere Atmosphäre, auch wenn die Luft manchmal eng wird, als wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und sich da eine Predigt reinzieht. Und viertens, Christus wird mehr verherrlicht. Und ich sage euch, wie. Die gemeinsame Anbetung dient zur gegenseitigen Erbauung. Die wird gesteigert. Wir werden es mehr von Herzen machen. Wiederum dient die gegenseitige Erbauung zur Anbetung. Denn wenn wir uns gegenseitig helfen oder gegenseitig erbauen, dann helfen wir uns, Christus mehr wieder ins Zentrum zu rücken. Ja, was heißt es denn, dass wir erbauen? Das heißt, dass wir den anderen helfen, wieder mehr auf Christus zu schauen und sich an ihm zu erfreuen und an ihm festzuhalten. Und wenn wir das hier durch die gemeinsame Anbetung machen, durch unsere Gottesdienste, dann wird dadurch Christus mehr verherrlicht. Weil je mehr wir Christus lieben, desto mehr können wir auch Christus verherrlichen. Also der Gottesdienst ist die wichtigste Versammlung und das Herz des Gemeindelebens. Es ist eine wunderbare Einrichtung Gottes. Das ist nicht so, mach mal halt so, das hat sich die alte Kirche irgendwie ausgedacht oder wir brauchten einen Ersatz für Synagogentreffen oder so. Nein, das ist etwas, was Gott gegeben hat. Das Herz unserer Gemeinde. Und wir sollen diesen Gottesdienst deshalb auf unserer Prioritätenliste ganz oben haben. Und das heißt, wir müssen gegen alle Widerstände, sei es, dass sie jetzt von außen kommen oder auch von innen kommen, aus unserem Herzen, aus unserer Trägheit, aus unserem aktuellen Gemütszustand kämpfen. Wenn da Regungen in uns hochkommen, die uns sagen, heute passt es nicht, heute kann ich nicht, heute bin ich zu müde, was auch immer, kämpft dagegen. Das sind Angriffe des Teufels. Kämpft dagegen zur Ehre Gottes, für eure Glaubensgeschwister und nicht zuletzt für euch selbst. Versammlung. Und das andere, das ist die Seelsorge. Ja, dieses einander ermahnen. Also, wir erbauen einander, wir helfen einander, wir spornen einander an zur Liebe und zu guten Werken durch Seelsorge, durch dieses einander ermahnen. Das ist ein Auftrag, der an uns alle ergeht. Die Grundlage, damit wir das überhaupt machen können, ist, dass wir aufeinander Acht geben. Was braucht der andere? Damit wir aufeinander Acht geben können, dafür ist die Grundlage, dass wir Gemeinschaft haben. Sonst kann ich nicht auf den anderen Acht geben. Und wenn wir Gemeinschaft haben und wenn ich dann darauf achte, was braucht der andere, dann kann ich seinem Kopf heben. Dann sehe ich, er sieht nur noch seine Not und seine Probleme und deshalb hat er Probleme im Glauben. Und jetzt können wir biblischen Rat geben. Schau auf die Wahrheiten des Evangeliums. Und natürlich gehört nicht nur diese Ermutigung dazu, sondern eben auch die Ermahnung, dass wir Sünde aufdecken, dass wir Probleme ansprechen, dass wir das falsche Verhalten ins Licht der Bibel stellen. Und das ist immer unangenehm. Das ist unangenehm für den, der das macht, dem Bruder oder der Schwester helfen will. Und das ist natürlich auch unangenehm, vor allen Dingen für den, der irgendwie sündigt, der auf dem falschen Weg ist. Es ist unangenehm, aber es ist gut und es ist wichtig. Sprüche 27, da wird das so gesagt, ja, also die Küsse, dein Hasser küsst dich, aber dein Freund, der schlägt dir Wunden. Ein guter Freund hinterfragt und ermahnt. Ihm ist der Freund wichtiger als die Zuneigung des Freundes. Ich gehe das Risiko ein, dass der mich dann nicht mehr mag. Aber mir ist es wichtiger, dass er auf den richtigen Weg kommt. Und Jesus ist uns so ein Freund und wir sollen einander solche Freunde sein. Aber das fällt uns schwer. Wie gesagt, diese Seelsorge fällt schwer. Und deshalb wieder die Frage, wir sollen das machen, wie können wir das umsetzen? Und die Antwort lautet, nicht indem wir sozusagen warten, bis es gar nicht mehr geht und dann allen Mut zusammennehmen und dann eine heiße SMS schreiben oder so, ja, sondern indem wir den regelmäßigen geistlichen Austausch in zum Beispiel Hauskreisen oder Jüngerschaftsbeziehungen, Buchlesepartnerschaften, was auch immer ihr habt, pflegt und nicht darauf wartet, bis es fast oder schon zu spät ist. Wir müssen einfach im Gespräch sein und bleiben. Wir müssen die kleinen Schritte der Treue gehen, dass wir diesen geistlichen Austausch pflegen, damit wir dann, wenn es darauf ankommt, schon im Gespräch sind und die Nöte ansprechen können. Deshalb möchte ich euch noch mehr ermutigen, in euren Hauskreisen und auch in euren Buchlesepartnerschaften, Jüngerschaftsbeziehungen, die ihr habt oder die ihr machen wolltet, bleibt dran. Lasst uns hinzutreten ins Heiligtum, das ist der Glaube. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Lasst uns aufeinander Acht haben, Liebe. Und lasst uns jetzt zu Christus zusammen beten, denn alle drei Dinge führen uns wieder zu ihm. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir können hinzutreten zum Heiligtum, weil du den Weg freigemacht hast. Wir können festhalten, begründete, zuversichtliche Hoffnung haben, weil du treu zu deinen Verheißungen bist. Wir können einander lieben, weil du uns liebst und mit Liebe füllst. Du hast den Weg freigemacht am Kreuz und du hast die Verheißung erfüllt am Kreuz und du hast uns deine Liebe geschenkt durch das Kreuz. Und so wollen wir dir heute Morgen wiederum für das Kreuz, für dein Opfer, für deine Liebe danken. Amen.